NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
In der Wissenschaft ist das Dinofieber ausgebrochen. Nur ein paar Beispiele. In Australien wurde der größte Dinosaurier-Fußabdruck der Welt gefunden. Das Tier muss eine riesige Pranke gehabt haben, fast 2 Meter groß. In Berlin wollen Paläontologen dagegen nicht die Fußabdrücke, sondern die Zähne eines Tyrannosaurus erforschen, um endlich genaueres über das Fressverhalten dieses Tieres zu erfahren. Und in Braunschweig zeigen Forscher in einer Ausstellung stolz eine riesige Sammlung von Dinosaurierknochen, die in den vergangenen Jahren in Norddeutschland gefunden wurden. Das neue Dinofieber in der Wissenschaft. Das ist das Thema heute in unserem Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Erst einmal geht es nicht um Urtiere auf der Erde, sondern ein astronomisches Phänomen. Schwarze Löcher im All. Ein schwarzes Loch heißt schwarzes Loch, weil wir von hier aus nichts anderes sehen. Selbst mit dem besten Teleskop nicht. Es lässt sich an diesem Fleck im All einfach gar nichts sehen. Nur ein schwarzes Loch. Zumindest war es bislang so. Ein internationales Team von Astronomen will das jetzt aber ändern. Seit dieser Woche haben Forscher zu diesem Zweck überall auf der Welt Teleskope zusammengeschaltet. Von der Antarktis bis Hawaii, Spanien oder auch Mexiko. Auf diese Weise wollen die Wissenschaftler zum ersten Mal ein schwarzes Loch fotografieren. Wie das genau funktionieren soll, hat Guido Meyer in Erfahrung gebracht.
Mir hat mal ein Professor gesagt, die schwarzen Löcher würden irgendwann mal das gesamte Universum aufzehren.
Wieso nicht? Wenn man sieht, wie eine gigantische Sonne aufgesogen wird und spurlos verschwindet.
Jedes Mal, wenn ich eins von diesen Dingern sehe, erwarte ich irgendeinen Kerl mit Hörnern, Mistgabel und Pferdefuß zu entdecken.
Teufelswerk sind schwarze Löcher ganz gewiss nicht. Aber gigantische Sterne aufzusaugen, das gehört noch zu ihren leichtesten Herausforderungen. Spätestens seit 1979 der Film Das schwarze Loch herauskam, hat es dieses astronomische Phänomen in die Populärwissenschaften geschafft. Mit ihm bekannt wurde der sogenannte Ereignishorizont, der die Grenzen eines jeden schwarzen Lochs definiert.
Ja, der Ereignishorizont ist so ein mythischer Ort, von dem man oft was hört, der aber bisher noch nicht wirklich wahrgenommen ist. Es ist eigentlich der Punkt ohne Wiederkehr. Um ein schwarzes Loch herum, wenn man einmal über diesen Ereignishorizont hinweggegangen ist, kommt man eigentlich nicht mehr zurück.
Heino Falke untersucht am Forschungsinstitut für Mathematik, Astrophysik und Partikelphysik der Radboud-Universität im holländischen Nijmegen schwarze Löcher. Er gehört zu einem internationalen Forscherteam, das es sich nun zum Ziel gesetzt hat, erstmals ein Foto solch eines Ereignishorizonts zu schießen. Denn der Ereignishorizont gibt Auskunft über Größe und tatsächliche Beschaffenheit der schwarzen Löcher, wie der Physiker Roger Blandford von der kalifornischen Stanford University ergänzt.
Unlike the surface of the Earth, it doesn't have a hard defined surface.
Im Gegensatz zur Erdoberfläche hat ein schwarzes Loch keine definierte Oberfläche. Dafür hat es eine Art virtuelle Oberfläche, die sich in den Raum um das schwarze Loch herum erstreckt. Von dieser Grenze kann weder Licht noch sonst irgendetwas entkommen. Diese gedachte Oberfläche nennen wir den Ereignishorizont. Die Grenze von schwarzen Löchern, von der nichts mehr entkommen kann. Schwer vorzustellen, auch für Wissenschaftler. Immer wieder versuchen Forscher, darüber mehr herauszufinden. Auch in unserer Milchstraße gibt es ein schwarzes Loch, das über einen Ereignishorizont verfügt. Ihn und das schwarze Loch wollen Astronomen nun erstmals fotografieren.
Ja, es ist natürlich irgendwie paradox, dass man sagt, man möchte ein Loch fotografieren. Wie kann ich etwas sehen, was nicht sichtbar ist? Einen Schatten kann man schon fotografieren. Ist da, wo das Licht fehlt.
Der Ansatz des internationalen Astronomenteams also ist im Grunde simpel. Das schwarze Loch sollte seinem Namen Ehre machen und sich genau da befinden, wo kein Licht ist. Auch wenn es sich nicht direkt abbilden lässt, wirft es einen Schatten und den können Wissenschaftler sehen.
Bevor das Gas hineinfällt, wird es sehr, sehr heiß und das Licht führt zu einem Feuerring, das in der Nähe des Ereignishorizonts zu sehen ist. Und dann verschwindet das Licht in diesem Ereignishorizont. Und dieses Loch, diesen Schatten, den können wir dann sehen.
Eine Aufnahme, mit der sich die Forscher erhoffen, endlich mehr über das Phänomen der schwarzen Löcher herausfinden zu können. Um dieses Foto zu schießen, haben sich seit Mittwoch bis zum Ende der kommenden Woche Teleskope weltweit zu einem einzigen virtuellen Riesenteleskop zusammengeschlossen. Fernrohre in der Antarktis, auf Hawaii, in Chile, Spanien, Mexiko und im US-Bundesstaat Arizona tun dabei so, als seien sie Bestandteile eines einzigen erdumspannenden Teleskops. Es wird also kein optisches Foto werden, das das Netz der weltweiten Teleskope vom Zentrum der Galaxis aufnehmen soll. Stattdessen sollen Radiowellen die störenden Wolken durchdringen, die bislang stets den Blick auf das Innerste der Milchstraße versperrt haben. Darum war es auch noch nicht möglich, Aufnahmen von dem schwarzen Loch in der Milchstraße zu machen.
Es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns die Milchstraße anschauen, dann stellt man fest, dass gerade im Zentrum ein paar dunkle Flecken sind. Das sind Staubwolken. Radiostrahlung geht ja auch durch Wände durch. Es geht auch durch Staubwolken durch. Deshalb kann man Radiolicht benutzen, um eigentlich durch den Staub hindurchzuschauen und genau bis zum Zentrum zu schauen. Und das Bild wird dann im Computer zusammengesetzt.
Am Ende der Beobachtungskampagne soll der erste fotografische Beweis für die Existenz eines schwarzen Lochs stehen. Er könnte möglicherweise einer schwarzen Kugel gleichen, die von einem Kranz aus Licht umgeben ist, einem Ring of Fire. Bis das Foto fertig sein wird, wird allerdings ungefähr ein halbes Jahr vergangen sein. In Zukunft werden sich darum auch noch weitere Teleskope an dem Versuch beteiligen, den ersten Schnappschuss eines schwarzen Lochs aufzunehmen. Als nächstes soll ein Fernrohr in Namibia hinzukommen. Und je mehr Teleskope, desto höher die Auflösung. So kamerascheu und vermeintlich unsichtbar schwarze Löcher auch sein mögen, die Zeiten des Versteckspiels scheinen vorbei zu sein.
Das erste Foto von einem schwarzen Loch. Guido Meyer berichtete.
Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you, you for me alone. And there's nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known. We own a telephone. Day will break and I will wake and start to bake that sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we could be?
Die Musik, die Sie hören, kommt von Sarah McKenzie. Die CD heißt Paris in the Rain. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Das neue Dino-Fieber in der Wissenschaft. Neue Funde in Australien haben dazu beigetragen. In einer abgelegenen Küstenregion haben Forscher die Fußspuren von verschiedenen Dinosauriern gefunden. Einer der Fußabdrücke ist fast 2 Meter groß und damit größer als alle Fußspuren, die je auf der Erde entdeckt wurden. Andi Stummer mit Einzelheiten.
James Price Point, eine felsige Landzunge im Küstengebiet der abgelegenen, menschenleeren Kimberley-Region Westaustraliens. Da, wo der Ozean im Rhythmus der Gezeiten den rötlichen Sandstein umspült, da, wo sich heute Dingo und Känguru gute Nacht sagen, lebten zu Urzeiten viel größere Tiere, auf noch größerem Fuß. Walmoderny, wie die Ureinwohner die Gegend nennen, ist Australiens Jurassic Park, ein prähistorisches Bilderbuch aus Stein. Der Paläontologe Steve Salisbury von der Universität Queensland hat dort im verwitterten Fels tausende Fußspuren von Dinosauriern gefunden.
So amongst those there are the big sauropods, the long neck, long tail things like Brachiosaurus and Diplodocus. There's plenty of their tracks.
Darunter sind die Abdrücke riesiger pflanzenfressender Dinosaurier mit langem Schwanz und Hals wie der Brachiosaurus oder der Diplodocus. Manche Spuren stammen von Fleischfressern, andere von gepanzerten vierbeinigen Sauriern. Manche nur so groß wie ein Känguru, andere länger als 10 Meter. Die Abdrücke sind oft so gut erhalten, dass man Zehen, Krallen und andere Einzelheiten des Fußes gut erkennen kann.
And every now and then you see good examples where you can see toe impressions and claws and all the details of the foot.
Fährten von mindestens 21 Arten. Nirgendwo auf der Welt wurden je so viele verschiedene Dino-Fußspuren gefunden. Paläontologe Steve Salisbury stieß auf die bisher einzigen Beweise, dass Stegosaurier in Australien gelebt haben und die größten Abdrücke, die je entdeckt wurden.
Well, we saw some that were, you know, over 1.7 meters long.
Wir fanden Abdrücke, die 1,70 Meter lang waren, groß genug, um ein Bad darin zu nehmen. Dieser Dinosaurier war mindestens 30 Meter groß. Entlang dieser Küste waren die gewaltigsten Tiere unterwegs, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und ihre Spuren kann man überall in der Nähe des Strandes sehen.
So, some of the biggest animals to have ever walked the planet walked the Kimberley Coast. You could go down the beach now and have a look at them if you wanted to.
Um tausende Abdrücke dutzender verschiedener Dinosaurier fest und auseinanderzuhalten, wurden die Spuren und ihre Umgebung mit einem tragbaren Laser-Abtastsystem gescannt und zusätzlich von oben mit Kameradrohnen gefilmt. Werden die Aufnahmen durch ein Computerprogramm kombiniert, bekommt Paläontologe Steve Salisbury ein dreidimensionales Bild vom Dinosaurierleben 130 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
It's almost impossible for us to map that from the ground. So this is going to allow us to be able to do that and start to piece together what they're all doing.
Es ist so gut wie unmöglich, all diese Spuren nur vom Boden aus festzuhalten. Aber so können wir Stück für Stück herausfinden, was die Dinosaurier hier in der Gegend gemacht haben. Zogen sie nur durch, lebten sie Seite an Seite oder versuchten sie einander zu vermeiden? Es gibt hier so viele und bestens erhaltene Fußspuren, als ob die Dinosaurier erst gestern vorbeigekommen wären. Die Gegend ist ein einziges spektakuläres Freilichtmuseum.
Like it's like the dinosaurs walked there yesterday. It's a spectacular outdoor museum. It's really amazing.
Doch beinahe wären die Dino-Fußspuren für immer verloren gewesen. Im Jahr 2008 wollte die Regierung Westaustraliens in der Region eine riesige Flüssiggasverarbeitungsanlage bauen. Die einheimischen Aborigines wussten seit Jahrtausenden von den Abdrücken. Sie alarmierten Paläontologen und zogen vor Gericht. Das milliardenschwere Gasprojekt wurde gestoppt. Jetzt will Dinosaurierforscher Jay Nair zusammen mit den Ureinwohnern sicherstellen, dass Australiens steinerner Jurassic Park nicht wahllos und für jeden zugänglich ist.
It's a high risk, and this is where I think we need to be proactive and get some collaborative work done, either monitoring these areas or something bad will happen.
Die Fundstellen müssen überwacht werden, damit sie nicht beschädigt oder sogar gestohlen werden können. Einige Vandalen haben das entlang der Küste schon versucht. Diese Abdrücke sind unersetzlich. Wir dürfen kein archäologisches Artefakt verlieren, das 130 Millionen Jahre alt ist.
And we're left going, wow, we've just lost 130 million years, an 130 million year old archaeological artifact.
Jede Menge Fußabdrücke, aber nicht ein Skelett, keine Knochenfunde und keine fossilen Dinos. Bisher. Denn Paläontologe Steve Salisbury und sein Team wollen in Westaustralien den Spuren der Dinosaurier weiter auf der Fährte bleiben.
Das war ein Beitrag von Andy Stummer aus Australien.
Pitter patter, didn't matter, sur les Champs-Élysées. Stormy weather, cut us together, au bord de la Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I trade some bright summer's day again and again just for one kiss.
Nicht nur die Region in Australien, von der wir eben gehört haben, in der der größte Dinosaurier-Fußabdruck der Welt gefunden wurde, wird von Paläontologen inzwischen als Jurassic Park bezeichnet. Auch bei uns gibt es eine solche Region, und zwar den Harz. Dort wurden immer wieder Fossilien gefunden, die in der Forschung für großes Aufsehen gesorgt haben. Im Naturhistorischen Museum in Braunschweig wurde am vergangenen Wochenende darum eine neue Ausstellung zu diesem Thema eröffnet. Jurassic Harz heißt sie. Ich habe mit dem Paläontologen und Museumsdirektor Ulrich Joger darüber gesprochen. Jurassic Harz, das ist ein Titel, der natürlich an den Film Jurassic Park erinnert. Warum haben Sie die Ausstellung so genannt?
Wir haben Dinosaurier aus Nordamerika mit unserem einheimischen Europasaurus, der aus dem Harz ist. Und ich denke, dieses englisch-deutsche Mischmasch, das passt sehr gut. Und beide sind aus der gleichen Zeit, aus der Jurazeit.
Der Europasaurier, der ist ja ein ganz besonderer Saurier. In Ihrer Ausstellung zeigen Sie ja insbesondere diese Art, die im Harz gelebt haben muss. Wie sahen diese Tiere aus?
Der Europasaurus war erstaunlich klein, wenn man sich Dinosaurier immer als Riesen vorstellt. Er war nur 8 Meter maximal lang. Und als man die ersten Knochen fand, dachte man, das sind Jungtiere. Hat sich dann durch moderne Untersuchungsverfahren herausgestellt, dass die schon ausgewachsen waren. Sie haben sich offenbar zurückentwickelt von einem größeren Vorfahren in diese kleine Zwergengestalt, in Anführungsstrichen.
Aber was war dann der Grund, dass sich diese Tiere im Harz entwickelt haben, beziehungsweise dort gelebt haben?
Der Harz war damals kein Gebirge, sondern ein Archipel von kleinen Inseln, die in einem flachen Meer bestanden. Man kann es mit den Bahamas vergleichen. Und auf diesen Inseln lebten Tiere. Große Tiere hatten aber Probleme auf kleinen Inseln, das ist auch heute noch so. Und große Tiere neigen dann zur Kleinwüchsigkeit. Man kennt Zwergelefanten zum Beispiel auf Mittelmeerinseln, die leider ausgestorben sind. Aber so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Diese Dinosaurier wurden auf dieser Insel im Laufe mehrerer Generationen immer kleiner und nur die kleinsten überlebten und pflanzten sich fort.
Im Harz befanden sich also die Inseln der Europasaurier.
So müssen wir das annehmen. Interessanterweise wurde dieser Europasaurus in einem Meeressediment gefunden. Wir haben gar keine Festlandsedimente. Von diesen Inseln gibt es also keine Spuren mehr. Wir können sie nur vermuten. Aber natürlich sind alle Dinosaurier Festland- oder Inselbewohner, aber jedenfalls keine Schwimmtiere.
Woher wissen Sie das, dass es keine Schwimmtiere waren?
Weil das ein Dinosaurier ist aus der Gruppe der Sauropoden und darunter gab es keine Wassertiere.
Überreste des Europasauriers wurden ja Ende des vergangenen Jahrhunderts erstmals in einem Steinbruch bei Goslar gefunden und haben damals die Fachwelt gehörig in Aufregung versetzt. Warum?
Deswegen, weil niemand erwartet hat, an dieser Stelle Dinosaurier zu finden. Und es war auch erst der zweite Dinosaurier aus unserer Region, der andere, Plateosaurus, der ist schon 150 Jahre vorher gefunden worden. Also da war eine Riesenlücke dazwischen.
In Ihrer Ausstellung zeigen Sie so viele fossile Originalknochen dieser Art, wie sie noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Ein vollständiges Skelett gibt es aber noch nicht, oder?
Es gibt Skelette von 21 Individuen. Keines davon ist vollständig, aber man kann natürlich aus Teilskeletten von 21 Individuen durchaus komplette Individuen rekonstruieren. Und das wurde gemacht. Wir haben also ein komplettes Skelett von einem Erwachsenen und eins von einem Jungtier hier stehen.
Und die Überreste wurden bisher ausschließlich im Harz gefunden?
Ausschließlich in einem einzigen Steinbruch aus dem Harz. Und die Vermutung ist, dass es sich um eine Herde handelte.
Wird in dem Steinbruch weiterhin auch von Paläontologen noch nach diesen Knochen gesucht?
Ja,
weiteren Knochen?
Ja, wir machen das in Kooperation mit dem Dinopark in Münchenhagen. Wir teilen uns dann die Arbeit. Reste, die gefunden werden, präparieren wir dann bei uns und auch im Dinopark.
In den vergangenen Jahren wurden die Europasaurier und ihr Leben ja verstärkt erforscht. Was war der Grund für das Ende dieser Art? Steht das schon fest?
Das steht nicht wirklich fest. Es gibt einige Hypothesen, die gestützt werden durch weitere Funde anderer Saurier. Dabei handelt es sich um Raubsaurier, von denen Zähne gefunden worden und Fußspuren.
Sie sprechen da von den sogenannten Allosauriern, oder? Da gab es ja auch Knochenfunde im Harz.
Ja, es wurden ganz wenige Knochen, vor allen Dingen aber Zähne gefunden. Wir haben einen kompletten Allosaurus in der Ausstellung, der stammt aber jetzt aus Nordamerika. Aber wir sind inzwischen sicher, dass Allosaurus und seine Verwandten auch bei uns gelebt haben. Das ist eines der Ergebnisse des Forschungsprojekts, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben.
Und das Ergebnis war, das könnten sie gewesen sein, die Feinde des Europasaurus?
Ja, also es macht Sinn, dass dieser kleine, harmlose Saurier, der Europasaurus, sich zu einer Zeit entwickelt hat, als es auf dieser Insel keine Raubsaurier gab. Die Raubsaurier sind dort später hingekommen und das hat ihm möglicherweise sein Ende bereitet.
Über den Harz als Dinosaurierinsel und den Europasaurier steht die Forschung ja noch relativ am Anfang. Was müssten Wissenschaftler, also Paläontologen wie Sie oder Ihre Kollegen, als nächstes dringend herausfinden oder ist bereits alles erforscht? Wie sehen Sie das?
Wir würden sehr gerne die Vorfahren von Europasaurus finden. Die müssen ja größer gewesen sein, denn alle seine Verwandten sind größer. Diese Vorfahren müssten also in etwas älteren Schichten gefunden werden. Wir graben zum Beispiel hier in der Nähe von Braunschweig an zwei Stellen, die ungefähr 20 Millionen Jahre älter sind als der Steinbruch im Harz. Und immerhin besteht die Chance, dass wir auch dort einmal Dinosaurier finden werden. Und nicht nur in Deutschland, auch in Südeuropa wurden viele Funde gemacht in den letzten Jahren erst. Und das befeuert natürlich das Dinofieber.
Vom Dinofieber erwischt. Das war Ulrich Joger, Paläontologe und Museumsdirektor im Naturhistorischen Museum in Braunschweig. Die Ausstellung Jurassic Hearts können Sie dort noch bis zum 23. Juli besuchen.
Little words to say it's through. Three, not him but he, another one who kissed my lips and stole the sun. Before one jealous moon could tell he'd won. I was a fool, I fell too fast.
Einer der bislang vielleicht am meisten erforschten Dinosaurier ist wohl der Tyrannosaurus, oft auch einfach nur T-Rex genannt. Aber so viel auch schon über ihn herausgefunden wurde, die Forschungen hören nicht auf. Wissenschaftler möchten noch so viele Fragen klären. Im Moment vor allem, was eigentlich genau auf dem Speiseplan dieser Tiere stand. Im Naturkundemuseum in Berlin befindet sich seit 2 Jahren ein sehr gut erhaltenes T-Rex-Skelett. Mit ihm wollen Wissenschaftler jetzt Genaueres über die Fressgewohnheiten dieses Tieres herausfinden. Und zwar durch eine Untersuchung seiner Zähne. Daniela Remus berichtet, was dabei bisher herausgekommen ist.
Nicht nur Jurassic Park, der wohl bekannteste Film, den Hollywood zum Thema Dinosaurier auf die Leinwand gebracht hat, wirbt mit seinem Konterfei. Auch Bilderbücher, Sticker, Bastelanleitungen oder Schulhefte kommen ohne ein Bild von Tyrannosaurus Rex nicht aus. Denn der große Raubsaurier ist der bekannteste Vertreter dieser ausgestorbenen Tierart. Trotzdem haben die Wissenschaftler noch ziemlich viele Fragen.
Eigentlich ist es ja schon bekannt, dass Tyrannosaurus ein Fleischfresser war. Das sieht man an den Zähnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der natürlich in irgendeiner Weise fleischliche Nahrung gefressen hat. Aber jetzt ist natürlich die Frage, hat er immer das Gleiche gefressen oder möglicherweise hat er sich saisonal, also eben nach Jahreszeiten, eben von unterschiedlichen Nahrungs- oder Beutetieren ernähren können. Wie sieht es aus? Es gibt die Idee, dass er auch Aas gefressen hat. Hat er dann vielleicht das Fleisch mitsamt den Knochen runtergeschluckt oder sich eben Fleischstücke ohne Knochen rausgerissen?
Das will Daniela Schwarz, Dinosaurier-Expertin am Naturkundemuseum in Berlin, herausfinden. Das Museum hat das mehr als 65 Millionen Jahre alte Saurier-Skelett aus den USA von privaten Sammlern zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt bekommen. Um zu untersuchen, wovon genau sich der König der Saurier ernährt hat, haben die Forscher deshalb jetzt kleinste Stückchen aus den Zähnen des Skeletts herausgebohrt.
Also was man mit diesen Proben von den Zähnen macht, ist kleinste Stückchen vom Zahnschmelz zu entfernen. Und dieser Zahnschmelz, der kann dann im Labor aufbereitet und analysiert werden, weil er eben unverändert praktisch die geologischen Zeiträume übersteht.
Es geht darum, die genaue chemische Zusammensetzung des Zahnschmelzes festzustellen. Denn die gibt Hinweise darauf, wie der Raubsaurier gelebt hat und wovon er sich ernährt hat. Und das ist nicht nur wichtig, um Informationen über den Speiseplan zu bekommen, sondern auch, weil dadurch Rückschlüsse auf die Umwelt des T-Rex möglich sind. Denn obwohl schon lange bekannt ist, dass der Tyrannosaurus ein Fleischfresser war, ist zum Beispiel nicht klar, welches Fleisch er gefressen hat. Das von anderen Sauriern vielleicht oder das von Säugetieren, die damals auch schon gelebt haben. Ulrich Kotthoff vom Zentrum für Naturkunde an der Universität Hamburg begründet, warum die bisher verbreitete Vorstellung vom Tyrannosaurus als jagenden Superräuber nicht unbedingt richtig sein muss.
Weil die zum Beispiel eben zwar sehr lange Spitze, aber auch sehr dünne Zähne haben. Und da könnte man jetzt überlegen, wenn die gegen andere Tiere gekämpft haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Zahn abbricht, vielleicht auch relativ hoch.
Aber abgebrochene Zähne sind den Sauriern bei Bedarf recht schnell wieder nachgewachsen. Ist das also ein Hinweis darauf, dass der T-Rex seine Beute gejagt hat, so wie heutzutage Raubkatzen? Aber wie hat er das gemacht? Ein Tier, dessen Vorderbeine so kurz und verkümmert aussehen, dass er seine Beute zumindest damit wohl nicht festhalten konnte. Und noch etwas lässt manche Forscher daran zweifeln, ob der T-Rex wirklich ein Jäger war, erklärt der Leiter des Geologisch-Paläontologischen Museums Ulrich Kotthoff in Hamburg.
Beim Tyrannosaurus ist es jetzt eben so, dass der natürlich so groß und schwer gewesen ist, dass es auch ein bisschen schwer vorstellbar ist, wie der andere Tiere gejagt haben soll. Es gibt dann so Ideen, dass zum Beispiel die Tyrannosaurier nur einmal quasi ihre Beutetiere gebissen haben und dass dann so ähnlich wie das heute bei Komodowaranen ist, dass dann eben auch mögliche Bakterien oder andere Krankheitskeime im Maul dafür sorgen, dass das Tier dann irgendwann verendet. Das heißt, der Tyrannosaurus wartet dann einfach ab, bleibt auf der Spur und läuft hinterher. So machen das Warane heute zum Teil und das könnte man bei manchen Raubdinosauriern sich vielleicht auch vorstellen.
Andererseits spricht für die These, dass der T-Rex vielleicht doch ein echter Jagdräuber war, die Erkenntnis, dass die Dinosaurier nach gegenwärtigem Wissensstand deutlich mehr Farben gesehen haben als Säugetiere oder auch wir Menschen. Was auf manche Tiere, die zu ihrer Ernährung jagen, zutrifft. Sie können so ihre Beute einfach besser sehen. Diese starke Ausprägung des Sehorgans und die Tatsache, dass die Augen des T-Rex, wie bei Raubtieren üblich, an der Vorderseite des Schädels platziert waren, stärkt die Vermutung, dass es sich doch um einen erfolgreichen Jäger gehandelt haben muss. Aber sicher ist das alles nicht. Um das zu ändern, wollen die Wissenschaftler mit den Zahnuntersuchungen des Berliner T-Rex neue Informationen über das Tier sammeln. Aber die Ergebnisse werden erst in einigen Monaten vorliegen. Durch Computersimulationen haben die Forscher bereits jetzt herausgefunden, dass zumindest der T-Rex, dessen Skelett sich im Berliner Naturkundemuseum befindet, seine Beute mit einem Druck von etwa 5 Tonnen zerbeißen konnte. Allerdings am Ende seines Lebens nur noch unter heftigen Schmerzen, sagt Daniela Schwarz.
Der Schädel, den wir da haben von unserem Tyrannosaurus Tristan, der hat an der linken Seite des Unterkiefers eine Wucherung, die nicht normal ist, also eine Knochenwucherung, wo man also auch sagen kann, das ist eine Krankheitserscheinung, das ist in irgendeiner Form entweder ein Tumor oder eben eine Knochengeschwulst oder irgendwas in der Art. Wir gehen eben davon aus, dass das Tier, wenn es dann so eine große Geschwulst da hatte, die ja auch wirklich schon den Knochen dann betroffen hat, dass das auf jeden Fall dazu geführt hat, dass der Kiefer auch geschmerzt hat und dass das natürlich dann auch in die Zähne mitgezogen hat.
Der Speiseplan des T-Rex. Daniela Remus berichtete. Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there, count your little fingers. Unhappy little girl blue. Das Dinofieber in der Wissenschaft hat nicht nur neue Fragen aufgeworfen. Forscher sind sich auch nicht mehr ganz sicher, ob alle bisherigen Erkenntnisse über die Tiere vor Millionen von Jahren wirklich so stimmen. Dabei geht es zum Beispiel darum, wo sie sich wirklich entwickelt haben. War es tatsächlich so wie bisher gedacht, auf der Südhalbkugel der Erde? Und welche Dinosaurierarten gab es zuerst? Neue Entdeckungen haben manche Wissenschaftler davon überzeugt, dass es sich lohnen würde, einige Erkenntnisse aus der Dinosaurierforschung noch einmal zu überdenken. Hartmut Grave mit Einzelheiten.
Versetzen wir uns 230 mal 1000 mal 1000 Jahre zurück. Das ist ein so großer Zeitraum, dass die komplette Entwicklung unserer Zivilisation über 20.000 Mal hineinpasst. Trias heißt diese Zeit etwa 230 Millionen Jahre vor dem Jetzt.
Ja, vor 230 Millionen Jahren war Pangea, der sogenannte Superkontinent Pangea, noch intakt. Das heißt, alle heutigen Kontinente, die wir im Prinzip kennen, waren damals in einem Großkontinent vereinigt und entsprechend hatte man einen riesigen Paläopazifik, also ein gewaltiges Weltmeer. Und die klimatischen Bedingungen und die Strömungsverhältnisse waren natürlich entsprechend auch ganz anders, als es heute der Fall ist.
Alexander Nützel ist Konservator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie. Hier steht unter anderem ein Skelett des Plateosaurus, ausgegraben in Bayern. Der Plateosaurus zählt zu den ursprünglichsten Formen der Dinosaurier. Der Stammbaum dieser Landtiere, also ihre Einteilung in größere Gruppen, orientiert sich vor allem an einem deutlichen Merkmal, den charakteristischen Beckenknochen, erklärt Rainer Schoch vom Naturkundemuseum in Stuttgart.
Also die Dinosaurier kann man in drei klare Gruppen einteilen. Zunächst die sogenannten Echsenbecken-Dinosaurier. Die haben ein Becken, das genau aussieht wie bei Echsen. Und aus denen heraus sind entstanden einerseits die Langhälse und andererseits die räuberischen Dinosaurier.
Also beispielsweise der gut 20 Meter lange Pflanzenfresser Brachiosaurus und der Tyrannosaurus Rex.
Dann gibt es die dritte Gruppe, die zum Beispiel die Horndinosaurier umfasst und die werden traditionell als Vogelbeckendinosaurier bezeichnet, obwohl sie mit den Vögeln nichts zu tun haben. Die haben aber ein Becken, das anatomisch so aussieht wie bei den heutigen Vögeln und deswegen der Name.
Ein bekannter Vertreter der Vogelbeckendinosaurier ist der vierbeinige Triceratops, der an ein Nashorn erinnert mit seinem gewaltigen Nackenschild, aus dem sich drei große Hörner nach vorne über den Kopf strecken.
Man will auch wissen, wer ist mit wem am nächsten verwandt und wie sah der gemeinsame Vorfahr aller Dinosaurier aus. Und da gibt es nun aus Brasilien und Argentinien Funde von sehr frühen Dinosauriern, die sich keiner der drei Gruppen zuordnen lassen. Diese Tiere waren Raubtiere, haben aber noch keines der Merkmale der drei großen Gruppen.
Manche Ergebnisse aus der bisherigen Dinosaurierforschung werden nun in Zweifel gezogen. So hat eine aktuelle Studie die Verwandtschaftsverhältnisse der frühen Dinosaurier und ihrer Nachfahren, von denen die Wissenschaftler bisher überzeugt waren, in Frage gestellt. Die Autoren der Studie sind Forscher der Universität Cambridge und des Natural History Museum in London. Eigentlich herrscht unter den Paläontologen Konsens, dass die Familien von T-Rex und Brontosaurus näher miteinander verwandt sind als mit der Gruppe von Triceratops, dem Hornsaurier.
Die neue Studie sagt, nein, es gibt viel mehr Merkmale, die die Vogelbeckendinosaurier, also zum Beispiel Triceratops, der Horndinosaurier, gemeinsam haben mit den Raubdinosauriern.
Demnach wären die gigantischen Pflanzenfresser nicht nah verwandt mit den großen Fleischfressern, obwohl ihre Beckenknochen ähnlich gebaut waren. Allerdings stützen die britischen Forscher ihre Argumentation auf wenige winzige Merkmale.
Das sind ganz kleine Details an Knochen, das sind Grenzen von Knochen zwischen verschiedenen Schädelknochen oder es ist zum Beispiel eine kleine Öffnung vorne am Kiefer.
Nach Meinung etlicher Paläontologen müssen die Lehrbücher wegen der Beweislage erst einmal noch nicht umgeschrieben werden. Viel spannender findet Dino-Forscher Rainer Schoch andere Erkenntnisse, die die Dinosaurierforschung in jüngster Zeit gewonnen hat.
Dinosaurier hatten als ganz wesentliche Innovation gegenüber allen anderen Landtieren die Zweibeinigkeit.
Die Vierbeiner unter den Dinosauriern entwickelten sich erst nach den Zweibeinern. Plateosaurus und seine urtümlichen Verwandten liefen auf zwei kräftigen Beinen über den Urkontinent Pangea. Die riesige Landmasse im Urozean beschreibt Alexander Nützel als eher unwirtliche Umgebung.
Man hatte innerhalb dieses Kontinents Trockenheit mit wüstenhaftem Klima. Und es gab damals noch keine Blütenpflanzen, zu denen ja ein Großteil unserer heutigen Flora gehört. Wohl gab es aber zum Beispiel schon Nadelbäume, Koniferen.
Und dazwischen erhoben sich buchstäblich die Dinosaurier. Und sie waren nicht nackt. Die Tiere trugen ein Federkleid, bei den frühen Arten noch borstenähnlich, später immer feiner ausdifferenziert. Das wurde erstmals 1995 deutlich, als Forscher in China versteinerte Hautstrukturen fanden.
Und seither hat man viele verschiedene Dinosaurierarten entdeckt, die tatsächlich Federn getragen haben. Und zum Teil weiß man sogar noch die Federfarbe. Ich denke, die Paläontologie der Dinosaurier hat uns gezeigt, dass wir die heutigen Vögel ganz anders sehen müssen. Ein Vogel ist so unterschiedlich von einem Krokodil, wie man sich's gar nicht verschiedener vorstellen könnte. Und doch haben sie gemeinsame Vorfahren und das Bindeglied sind die vielen Dinosaurierarten, die wir kennen.
Die Erforschung der Geschichte und Entwicklung der Dinosaurier steht noch vor unzähligen Fragen. Es kommen immer wieder erstaunliche Erkenntnisse dazu, was die Wissenschaftler beflügelt, aber manchmal auch dazu zwingt, vermeintliche Gewissheiten zu überdenken.
Hartmut Grawe über wachsende Zweifel an manchen Erkenntnissen aus der Dinosaurierforschung. Das Dinofieber in der Wissenschaft. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um den Erfolg der Massenimpfung gegen Kinderlähmung, die vor 60 Jahren gestartet wurde.
I'm old-fashioned. I love the moonlight. I love the old-fashioned things. The sound of rain upon a window pane. The starry song that April sings. Well, this year's fancies are passing fancies. Still sigh and sigh, holding hands. These my heart understands.
Seit dieser Woche, genau seit Dienstag, ist es 60 Jahre her. In Deutschland startete die Impfkampagne gegen Polio, also Kinderlähmung. Eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die in der Geschichte immer wieder zu Epidemien geführt hat. Das änderte sich allerdings in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend. Die WHO hofft sogar, dass bis zum kommenden Jahr diese Krankheit, die zu schweren Lähmungen und sogar zum Tod führen kann, auf der ganzen Welt ausgerottet sein wird. Und das dank der groß angelegten Impfkampagnen. Gabor Pahl mit einem Blick in die Geschichte des Kampfes gegen die Kinderlähmung.
So wie in den 1980er Jahren die Deutschen Angst vor AIDS hatten, so hatten sie in den 1950ern Angst vor Kinderlähmung. Jährlich fielen in Deutschland Tausende der Krankheit zum Opfer. Die Medizin investierte in die Erforschung des Erregers. In Heidelberg wurde eine große Zentrifuge gebaut, um ihn überhaupt erst einmal zu isolieren.
Es ist eine Ultrazentrifuge, Herr Professor Kausche. Können Sie uns über die Verwendungsmöglichkeiten dieses Gerätes etwas sagen?
Nun, der Wissenschaftler spricht nicht gern von Sensation, aber es war immerhin ein, für uns jedenfalls ein bedeutsamer Abschnitt, als wir zum ersten Mal die Abbildungen im Elektronenmikroskop über das Virus der spinalen Kinderlähmung vor uns hatten.
Das war 1953. In den Jahren darauf wurden die ersten Impfstoffe entwickelt. Es wurden 1955 auch schon 50.000 Kinder damit geimpft. Doch nach wenigen Tagen wurde der Impfstoff wieder gesperrt. Ministerialrat Jürgen von Manger-König erklärt die Gründe.
Nachdem mit der Sonderaufbereitung einer Impfstoffcharge in einem Hamburger Laboratorium beim Affenversuch verdächtige Befunde erhoben worden waren, sah sich das hessische Innenministerium vor die dringliche Notwendigkeit gestellt, am 24. Mai die weitere Abgabe von Impfstoff vorläufig zu sperren. In einer auf unsere Anweisung durchgeführten Nachprüfung an 100 Affen konnten die Hamburger Befunde zwar nicht bestätigt werden, doch war in der Zwischenzeit von amerikanischer Seite in einem besonderen Weißbuch das Ergebnis der sehr umfangreichen Untersuchungen anlässlich der amerikanischen Impfzwischenfälle bekannt geworden.
Ein Zwischenfall in den USA hatte zu weiteren Auflagen geführt. Eigentlich handelte es sich nämlich damals um einen inaktiven Impfstoff. Durch Mängel in der Produktion waren aber nicht abgetötete Viren hineingelangt. Die Auflagen für die Impfstoffherstellung wurden ausgeweitet, auch der deutsche Impfstoff immer noch nicht freigegeben. Es war klar, dass, um schnell mit einem Impfprogramm zu starten, Impfstoff aus den USA importiert werden musste. Unklar war, ob die USA selbst genügend Impfstoff würden liefern können, denn für die US-Behörden galt nachvollziehbarerweise America First.
Und zwar insofern, als ich weiß, dass beispielsweise die Amerikaner sich in der Presse darüber beklagen, dass in Amerika selbst noch nicht genügend Impfstoff vorhanden ist zur Impfung. Ich habe gestern in der Time gelesen, dass im Staate Washington nur 10% der Bevölkerung bis zu 40 Jahren geimpft worden sind. Es könnte also durchaus sein, dass Amerika gar nicht in der Lage wäre, uns genügend Impfstoff zur Verfügung zu stellen.
Im April 1957 startete schließlich die erste Massenschutzimpfung. Das große Verteilzentrum befand sich in Mannheim.
Der Transport und die Aufbewahrung des Impfstoffes stellt besondere Anforderungen, da der Impfstoff bei einer Temperatur von +2 bis +10 °C gehalten werden soll.
Also nur 8 Grad innerhalb einer...
muss der Impfstoff gehalten und aufbewahrt werden. Um die vorgeschriebene Temperatur zu gewährleisten, transportieren wir den Impfstoff von Flughafen Frankfurt mit einem Kühlwagen nach Mannheim und lagern ihn sofort nach dem Eintreffen in unseren Kühlräumen bei +4 °C ein.
Insgesamt zeigte diese erste Massenimpfung noch wenig Wirkung. Die Infektionsraten gingen nur langsam zurück und die Impfungen konnten auch eine erneute Polioepidemie in Deutschland Ende der 50er Jahre nicht verhindern. Erst die Einführung des Lebendimpfstoffs 1961 drängte den Erreger wirklich zurück. Das war die Schluckimpfung, die Kindern mit einem Stück Würfelzucker verabreicht wurde. Und um den Erfolg zu garantieren, wurde mehr als 20 Jahre lang den Deutschen ein Satz immer wieder eingehämmert.
Ich heiße Karin und will später einmal Rallye-Fahrer werden.
Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
1998 wurde die Schluckimpfung wieder abgeschafft. Seitdem wird Kindern ein weiterentwickelter Totimpfstoff injiziert. Seit 15 Jahren gilt Europa als poliofrei. Und bis nächstes Jahr hofft die Weltgesundheitsorganisation, den Erreger auf dem gesamten Globus auszurotten.
Vor 60 Jahren startete die Massenimpfkampagne gegen Polio. Das war ein Beitrag von Gabor Pahl.
Aus der Wissenschaft.
Wo bleibt der Kuckuck? Wer auf das unnachahmliche Rufen dieses Vogels wartet, hat in diesem Jahr vielleicht Pech. Der Kuckuck ist bei uns tatsächlich immer seltener zu hören, sagen Wissenschaftler. Mittlerweile stehen diese Tiere als gefährdet auf der roten Liste der Vogelarten in Deutschland. Gründe für den Bestandsrückgang könnten die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust von Lebensraum und Nahrung durch Abholzung sein. Auch die Jagd auf die Tiere während ihres Vogelzugs in den Süden könnte eine Rolle spielen. Einmal über die ganzen Pollengewächse hinwegfliegen, das ist gerade jetzt der Traum eines manchen Allergikers. Leider würde das auch nicht viel helfen, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Pflanzenpollen und Pilzsporen finden sich überall in der Luft, auch in Höhen über 2000 Metern. Um eine Datengrundlage für die Verbreitung von Pollen über große Distanzen zu schaffen, untersuchten die Forscher, welche Pollen wie oft in den unterschiedlichen Zonen der Atmosphäre vorkommen. Dazu sammelten sie Luftproben, und zwar sowohl auf Höhe des Meeresspiegels als auch in den Höhen, in denen sich Flugzeuge bewegen. Unerwartet ließen sich in dieser Untersuchung auch noch in Höhen von 2000 Metern zahlreiche Luftallergene finden. Kiefern- und Eichengewächse machten hier den Hauptteil der Pollen aus. Es würden sich in der Luft in diesen Höhen regelrecht Allergenwolken bilden. Das ungewöhnliche Wesen aus der Höhle. Am Bodensee machten Wissenschaftler einen Sensationsfund. Zwar gibt es auch bei uns Tiere, die in Höhlen, im Boden und im Grundwasser leben, aber Fische waren in Europa bisher keine darunter. Jetzt fanden die Forscher heraus, dass es sich bei einem Fisch, der vor 2 Jahren gefunden wurde, um den ersten Höhlenfisch in Europa handelte. Von anderen Kontinenten sind solche Tiere bekannt, in Europa nicht. Der Höhlenfisch lebt in Deutschland nördlich des Bodensees, teilten die Wissenschaftler mit. Vermutlich, weil er im Dunkeln lebt, hat der Fisch keine besonders guten Augen. Sie sind stark reduziert, fast als wären sie nach innen gestülpt. Auch ist das Tier nicht gerade ein Schönling. Die Schmerle, so der Name, ist nur wenige Zentimeter groß und ziemlich farblos. Dazu hat sie Tastfortsätze am Kopf, sogenannte Barteln und große Nasenöffnungen und ernährt sich vermutlich von Höhlenasseln und Schnecken. Nicht alle Babys schreien gleich, auch nicht gleich viel. Natürlich, sagen Eltern, aber dass es auch Länderunterschiede im Babygeschrei gibt, haben sie wahrscheinlich nicht gewusst. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, schreien und quengeln Babys in Ländern wie Deutschland, Dänemark und Japan im Mittel tatsächlich weniger als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, Italien und den Niederlanden. In einer Studie wurde das Schreiverhalten von fast 8.700 Kindern aus 9 Industrieländern analysiert. Den Grund für die Unterschiede im Geschrei der Neugeborenen haben die Forscher bisher noch nicht herausgefunden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Sad is to live in solitude, far from your tranquil altitude. Sad is to know that no one ever could live on a dream that never could be, will never be. Dreamer, awake, wake up and see. Your beauty is an aeroplane.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Denken Sie einmal an Ihre Schritte, wenn Sie gehen. Haben Sie Ihren Gang schon einmal aufmerksam beobachtet? Wie lang sind zum Beispiel Ihre Schritte? Und wie hoch heben Sie Ihre Zehenspitzen beim Laufen? Ist doch belanglos, denken manche. Für Mediziner kann die Art, in der wir laufen, allerdings hilfreiche Informationen über unseren Gesundheitszustand enthalten. Zum Beispiel in der Physiotherapie nach einer Knie-OP. Hat sich das Gangbild des Patienten wieder verbessert? Haben seine Gelenke die OP gut verkraftet? Aber unser Gang sagt nicht nur etwas über unsere Beine, Füße oder Knie aus. Er kann auch Auskünfte über unseren Gesundheitszustand insgesamt geben. Wissenschaftler in Erlangen haben darum einen besonderen Schuh entwickelt, mit dem sie in Zukunft noch mehr über den Gang von Menschen und damit auch ihre Gesundheit herausfinden wollen. Inga Pflug war im Labor und hat sich den Schuh einmal selbst angezogen.
Also, wir machen jetzt bei Ihnen eine Ganganalyse. Den Schuh haben Sie ja schon an. Seitlich am Schuh sind Bewegungssensoren festgemacht, so ähnlich wie die in Ihrem Smartphone sind. Und diese Bewegungssensoren erfassen die Bewegungen während des Gehens. Die übertragen das Signal dann kabellos an das Tablet, das ich in der Hand halte. Und da kann ich auch die Untersuchung starten. Die ist relativ simpel. Sie gehen den Gang hinunter und kommen wieder zurück. Bitte losgehen.
10 Meter gehen. Einfach geradeaus. Rechts und links unterm Knöchel weiße Kästchen, die jetzt alles messen. Sie blinken dabei. Das Gehen an sich ist jetzt nicht schwierig. Die Schuhe sind bequem. Quasi ein Smart-Schuh, den ich da am Fuß trage jetzt gerade. Jochen Klucken als mein Neurologe jetzt hier am Universitätsklinikum in Erlangen. Sie überprüfen jetzt auf Ihrem Monitor, wie ich hier unterwegs bin. Sehen Sie schon irgendwas?
Der Untersuchungsablauf ist abgeschlossen. Wir können jetzt auch auf die Auswertung dieses Gangs gehen und sehen hier verschiedene Parameter zur Schrittlänge, Schrittgeschwindigkeit, aber auch wie hoch Sie zum Beispiel den Fuß heben. Das heißt, wir kriegen hier die sogenannten Gangparameter als Auswertung dieser kurzen Gangsequenz, als objektive Parameter, die wir nutzen, um Therapieerfolg zu messen. Wenn ich Ihnen jetzt ein Medikament gebe, kann ich das danach nochmal machen und gucken, ob das dann gewirkt hat, weil Ihr Gangmuster oder Ihre Gangparameter sich verbessert haben. Und gleichzeitig könnte ich, wenn Sie zum Beispiel nach ein paar Monaten wiederkommen, auch gucken, ob sich Ihr Gangbild wieder verschlechtert hat anhand dieser objektiven Parameter. Das ist vor allen Dingen dann wirksam und hilfreich, Wenn Sie zu unterschiedlichen Ärzten gehen, die dann optimalerweise das System beide haben, die können dann nämlich ihre Einschätzung besser vergleichen. Das nennen wir objektive Parameter in der Medizin.
Das Interessante hier ist ja, es arbeitet nicht nur die Neurologie in Ihrer Person zusammen, sondern wir haben das Ganze von der technischen Seite auch noch. Björn Escoffier als Ingenieur, Sie bringen quasi das technische Know-how mit rein für diesen Schuh. Sie können viel mehr noch rauslesen als diesen Abstand meiner Schritte und die Höhe meiner Füße über dem Boden, sondern Sie haben auch die Parameter, dass Sie noch viel mehr rauslesen können aus den Kurven, die auf dem Display gerade entstehen.
Wir können zum Beispiel anhand der Datenanalyse feststellen, ob Sie bestimmte Knieschmerzen entwickeln werden oder auch frühe Anzeichen von neurologischen oder muskuloskeletalen Störungen erkennen, die dem Menschen, also dem behandelnden Arzt, vielleicht in seiner minimalen Ausprägung so nicht auffallen würden.
Wir haben jetzt hier auf dem Display stehen, ich habe ungefähr 1,10 Meter Schrittlänge und so im normalen, bequemen Gehen waren das so 10 Zentimeter, 15 Zentimeter, die ich die Füße vom Boden hochgehoben habe. Wenn sich das jetzt verschlechtern würde, zum Beispiel wie beim Parkinson-Patienten, wo ja das Gangbild dann eher so ein schlurfendes ist und eher kleinere Schritte, wackeligere Schritte, könnten Sie es ablesen und Sie könnten sogar rein theoretisch vorhersagen, ob ich denn dazu neige, Parkinson zu kriegen, anhand der Parameter, die Sie auslesen können, indirekt.
Na, so weit würde ich nicht gehen, dass wir Parkinson vorhersagen können. Was wir können, ist, wenn Sie die frühe Form von Parkinson entwickeln, dann können wir diese kleinen Änderungen im Gang, in den Bewegungsmustern, wahrscheinlich objektiver und besser erkennen, als es ein Mensch kann, weil das so minimale Veränderungen sind, dass sie einfach schwierig objektiv zu erfassen sind mit den Werkzeugen, die wir als Mensch haben, nämlich unseren Augen und unseren sonstigen Sinnesorganen. Was wir dann aber schon perspektivisch können, sind solche Dinge wie Sturz oder das Entwickeln von muskuloskeletalen Veränderungen, also zum Beispiel Knieschmerzen, vorhersagen anhand dieser Gangmuster.
Da können Sie in die Zukunft gucken sozusagen.
Und zwar funktioniert das, indem wir große Datenmengen verwenden. Das ist das, was man in den Medien zurzeit als Big Data hört. Und Methoden der künstlichen Intelligenz, also der Mustererkennung bzw. des maschinellen Lernens, mit denen wir dann eben aus solchen großen Datenmengen so Aussagen über die Zukunft treffen können. Wie zum Beispiel, haben Sie ein erhöhtes Sturzrisiko? Also wir sagen nicht den Sturz als solches Ereignis konkret, wenn er passiert, dem Arzt, sondern wir geben dem Arzt so wie eine Tankanzeige, einen Indikator, wie groß ist denn das Sturzrisiko? Und das hilft dann hoffentlich dem behandelnden Arzt, eine Bewertung vorzunehmen. Ist es denn jetzt gerade alles in Ordnung oder möchte ich den Patienten vielleicht mal einbestellen, weil eben dieses Risiko, einen Sturz zu bekommen, über ein vertretbares Maß hinaussteigt und dann eben dazu führen könnte, dass sehr viel größere Einschnitte für die Lebensqualität des Patienten dann stattfinden, als wenn ich diesen Sturz hätte verhindern können.
Es misst und misst und misst, wenn ich hier so durch den Raum laufe. Bis jetzt trägt es ganz praktisch. Natürlich, jetzt habe ich es außen an den Schuhen und vielleicht würde ich jetzt nicht in diesen mir 7 Nummern zu großen Schuhen abends auch ins Kino gehen wollen oder so, ist es außen dran. Aber wenn es dann mal innen drin ist, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man das hat. Man muss natürlich auf die Datensicherheit immer noch aufpassen. Haben Sie jetzt irgendwelche Erkenntnisse noch über mein Gangbild nebenbei, während ich hier so durch den Raum gewandelt bin, gewonnen?
Nur, dass es sehr elegant aussieht und das bestätigt der Schuh auch.
Vielen Dank.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Inga Pflug. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Wer Logo einmal live erleben möchte, kann das auch. Im Haus der Wissenschaft in Braunschweig findet am 25. April unser Diskussionsabend statt. Das Thema: das Plastikproblem. Lässt es sich noch lösen? Über diese Frage wollen wir mit Experten und auch Ihnen sprechen. Es ist eine Veranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Sie beginnt um 19 Uhr. Kommen Sie dazu. Der Eintritt ist frei. Die Musik in der heutigen Sendung kam von Sarah McKenzie. Die CD heißt Paris in the Rain. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.